herzlich willkommen zum Be the Light Podcast, der Podcast für deine Woche voller Strahlkraft. Wir sind Anja und Insa, Expertinnen für Markenbildung und Persönlichkeitsentwicklung.
In unserem Podcast beleuchten wir, warum es so wichtig ist, dass die Businesswelt und die Persönlichkeitsentwicklung näher aneinander rücken und welche Auswirkungen das Zusammenspiel für das große Ganze hat. Gemeinsam mit unseren Gästen sammeln wir konkrete Tipps und Tricks, wie wir als Gemeinschaft daran wachsen können.
Ganz viel Spaß mit dieser neuen Folge. Vertiefende Infos gibt es wie immer hier in den Shownotes oder auch auf unserer Website yay.vision/podcast.
Also, los geht's und be the light.
Hallo liebe Insa, die Sonne scheint, es ist so toll, oder? Ich finde, ich genieße das gerade so, dass die Sonne, auch wenn es kalt ist, aber die Sonne lacht.
Ja, geht mir genauso. Es ist so richtig Frühlingsvorboten, das macht gute Laune.
Ja, es soll jetzt ja auch wieder 10, 11, 12 Grad werden, ich freue mich schon.
Ich kann es kaum erwarten. Ich glaube, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird, ist wahrscheinlich schon Frühling, von daher...
Das kann auch sein.
Aber erzähl mal, du bist ja auch gar nicht mehr in deinem normalen Setting, in dem du die ganzen letzten Folgen immer aufgenommen hast, sondern du bist ja in deinem neuen Zuhause. Frisch eingezogen.
Frisch eingezogen, aber auch noch nicht ganz angekommen. Die Umzugskartons stehen hier noch, mehr oder weniger. Also ich habe schon ein paar ausgepackt, aber noch nicht alles. Nee, ich bin jetzt tatsächlich keine Hamburgerin mehr. Ich bin jetzt nach Schleswig-Holstein gezogen, nach Ormühle und zu meinem Partner. Und ja, wir haben den krassen Umzug hingelegt. Wir haben einen Haushalt komplett aufgelöst, wir haben einen Haushalt komplett gegründet und wir haben zwei Haushalte zusammengelegt, also in einen schon bereits vorhandenen Haushalt. Und ich muss sagen, es war tatsächlich ein Kraftakt, weil ich habe mir das, wie soll ich sagen, vorher, ich mache mir ja nie so richtig Gedanken vorher, wie wird denn das jetzt, sondern ich fall dann da immer so rein in das, ins Geschehen.
Das ist total gut als Strategin. Ich mache mir nicht so viel, warte mal kurz.
Ja, was das angeht, ist es halt so.
Nur im Privaten, ne? Sonst macht
genau.
Anja sich ganz viele Gedanken. For the record.
Nein, ich glaube, dass ich eher positiv bleiben möchte und ich habe keine Lust, mir vorher schon zu überlegen, wo die Schwierigkeiten sind. Ja. Ich glaube, das trifft es, glaube ich, eher. Das ist eher so eine Haltungssache. Und ich bin aber trotzdem überrascht, weil wir diesen Umzug ja komplett aus eigener Kraft gemacht haben. Wir haben kein Umzugsunternehmen bestellt. Ich habe ja einen Handwerker als Freund, der sagte, nee, also das gibt's nicht. Wir machen doch hier keinen Umzug Umzugsunternehmen. Und ich so, oh mein Gott, du willst das alles alleine machen? Und der so, ja, sieht ja überhaupt gar kein Problem drin. Das ist doch völlig normal. Und ich so, okay, ich bin ja irgendwie jetzt auch schon 12-mal umgezogen und jedes Mal mit Umzugsunternehmen und jetzt direkt mit dieser Dreierkonstellation. Weil es war schon anspruchsvoll und trotzdem muss ich sagen, also Hut ab. Über die Gemeinschaft, also sprich, wir hatten so viele helfende Hände. Waren 15 Leute an dem Umzugstag und es war anstrengend, ja. Und trotzdem war ich überrascht, wie gut es doch gelaufen ist und wie toll das ist und was für ein schönes Gefühl das ist, wenn jeder mit anpackt. Mhm. Und du bist dann zwar erschöpft, aber so glücklich erschöpft. Also wir hatten ja mal zwischendurch auch kurz gesprochen und ich war nie in so einem Erschöpfungstief oder so, sondern es war irgendwie immer, hey, okay, ja, es ist noch viel zu tun und es ist immer noch viel zu tun und trotzdem funktioniert es aber und das war echt so für mich eine ganz schöne Erkenntnis.
Ja, finde ich Wahnsinn. Also ich habe mir das gerade versucht, mal das im Gründersprech oder Startup-Sprech zu übersetzen. Also ihr hattet quasi einen M&A-Deal, dass quasi dein Partner und du zusammengezogen seid. Dann hattet ihr einen Exit, dass ihr einfach eure alte Bleibe komplett aufgegeben habt. Und dann hattet ihr ja auch noch eine Ausgründung von einem Satelliten eures Unternehmens. Das waren dann deine Kinder, die einfach nochmal in ihre eigene Wohnung gezogen sind. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe diese drei Business-Topics alle zusammen, ja, dann, also im Business hätte ich wahrscheinlich einen Burnout, beziehungsweise ich bräuchte irgendwie definitiv helfende Hände. Und das im Privaten alles alleine zu schaffen, ist schon, ja, zeugt von viel Gründertum, sagen wir mal so.
Ja, Und dann auch die Frage mal zwischendurch, und wie geht's dir jetzt als Mutter, dass du deine zwei Kinder hast, ne, dass du sie losgelassen hast quasi in ihr eigenes Reich. Und ja, entweder kommt das noch, ne, dieser Big Bang. Das ist ja manchmal so, dass man dann nachdem alles hinter einem liegt, dann nochmal so einen emotionalen Downer bekommt. Und trotzdem war ich aber mehr von dem positiv begleitet, wie die das Ganze gewuppt haben. Also mit welcher Euphorie, und darauf gucke ich natürlich immer am meisten, wie geht's meinen Kindern dabei? Und ich hatte immer ein super gutes Gefühl und die Freude auch auf ihr eigenes Reich und wie das auch da, das Learning, die haben selber mit angepackt, die haben auch gelernt, wie das geht und dass eben nicht immer alles nur organisiert werden muss, sondern, also organisiert ja, aber nicht umgesetzt, dass die das auch selber umsetzen können. Und meine Töchter haben gelernt, ihre eigenen Betten auseinanderzubauen, wieder aufzubauen, zu tragen und auch mal zu sehen, was das alles eigentlich für ein Organisationsaufwand ist, umzuziehen mit Abmelden, Ummelden. Die Wahl kam ja auch noch dazwischen. Wie machen wir das jetzt? Also es waren so viele Stellschrauben, an die wir denken durften. Und das war schon, fand ich, wirklich ein komplexes Paket. Und ich bin stolz wie Bolle, dass die das wirklich so sensationell gemacht haben. Und ja, es ist komisch, mit seinen Töchtern nicht mehr in einem Haus zu wohnen. Und das finde ich schon, das vermisse ich auch. Darf ich auch vermissen, finde ich, gehört auch dazu. Die Freude überwiegt aber, dass ich mich freue für sie, dass sie jetzt ihr eigenes Reich haben und das auch sehr zelebrieren.
Ja. Schön. Und auch da wieder die Business-Sprech im Marktforschungsgruppen-Cluster würdest du jetzt Empty Nest heißen.
Ja, ist so. Und ich genieße das auch. Das darf ich auch sagen. Ja. Ich war jetzt 20 Jahre in einer Mother-Caring-Position, 24 Stunden, weil wenn deine Kinder zu Hause wohnen und auch wenn sie schon älter und autarker und selbstständiger sind, bist du ja trotzdem immer noch in dem, was steht im Kühlschrank, was gibt's zu essen, einkaufen, putzen.
Willkommen in meinem Leben, sage ich nur.
Und das mal abzugeben und auch mal so meinem Partner, der ja auch autark ist, zu sagen, also die Küche bleibt für mich heute kalt, guck, was du isst, ist mir wurscht. Also so krass nicht, weil ich koche ja auch total gerne, aber es ist schon schön, so einfach mal sich um sich zu kümmern. Und ich glaube, dass diese Zeit jetzt für mich dran ist, auf mich mal zu schauen mit dem Hauptfokus. Und darüber freue ich mich auch.
Ja, finde ich beeindruckend. Da bin ich noch mindestens, sagen wir mal, 20 Jahre von entfernt.
Ja.
Aber das macht nichts. Das ist ja auch schön. So, aber jetzt müssen wir irgendwie die Kurve kriegen zum Genuss. Du hast gerade gesagt, heute bleibt die Küche kalt. Ich würde sagen, ihr könnt euch dann in Zukunft einfach öfter mal eine vegane Pizza irgendwo holen. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute, über den ich mich wahnsinnig freue, den ich auch schon so lange kenne und so lange immer wieder anfeuere für all die guten Dinge, die er tut. Er ist ja wirklich so ein Hamburger Star in der Food-Startup-Szene, kann man sagen. Und deswegen würde ich sagen, wir haben jetzt so viel vorgeredet, wir müssen jetzt ganz dringend mal zu Nico hüpfen und uns mal über Vanozza unterhalten, oder?
Ja, über Käse, der Fäden zieht und der auch noch vegan ist. Ich glaube, da hat man doch schon Lust drauf.
In diesem Sinne, wir freuen uns auf Nico. So, und jetzt sitzen wir hier zu dritt. Richtig schöne Runde heute. Heute wird es wie so oft in unserem Podcast köstlich und es geht um Käse, es geht um Nuss, es geht um Dolce Vita. Und wir freuen uns total, dass Nico heute hier ist. Ich glaube, Nico kann uns über veganes, gutes Essen so viel erzählen wie viele oder wie ganz wenige andere Menschen in der deutschen Foodlandschaft. Und der hat da eine sehr beeindruckende Reise hingelegt. Ganz viele von euch, die zuhören, kennen sicherlich Vanozza und haben das ein bisschen mitverfolgt. Ich glaube, es war sehr schwer in den letzten 3 Jahren, 4 Jahren in der Foodbubble an Vanozza vorbeizukommen. Und deswegen freuen Anja und ich uns total, Nico, dass du heute hier bist und uns ein bisschen mitnimmst auf die Reise vom eigenen Restaurant über die Gründung von Vanozza und dann auch vor allen Dingen euren sehr beeindruckenden Erfolg im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Denn das ist ja etwas, wo wir einfach auch wissen, dass das für ganz viele Gründer eine echte Herausforderung ist. Und ihr habt es mit Vanozza geschafft und seid immer noch dabei, es zu schaffen. Und das ist total toll, total beeindruckend. Ihr habt da sehr viele Preise ja auch gewonnen in den letzten Jahren. Zu Recht, wie man sagen kann. Und deswegen freuen wir uns heute ganz doll, wenn du ein bisschen mal davon erzählst, aus dem Nähkästchen plauderst, aber natürlich auch ganz, ganz viel über dich über deinen Antrieb und ja, warum du das eigentlich machst und warum du so für die Idee brennst. Und jetzt habe ich so viel geredet und sage einfach, Nico, das Wort gehört dir. Schön, dass du da bist. Und erzähl doch mal allen, die dich nicht kennen und die Vanozza nicht kennen, kurz, wer du bist und was du machst.
Hallo, ja, vielen, vielen Dank für die tolle, liebe Einleitung. Ich freue mich, hier zu sein, über die Einladung von euch beiden. Ich habe vor 3 Jahren, wir hatten vor kurzem ein Dreijähriges, am 7.2. war das.
Boah,
nämlich.
Mir kommt das so lange vor. Ich habe schon 4 Jahre gesagt.
Ja, wir hatten eine kurze Entwicklungsphase vorher, das ist richtig, weil wir checken wollten, ob wir vielleicht einen groben Fehler aufsetzen, der uns auch daran hindern wird, das Ganze größer zu produzieren. Wir haben es schon mal sehr, sehr klein gemacht und haben dann gedacht, okay, bevor wir hier groß eine Firma gründen, testen wir erstmal so ein bisschen rum, um das einfach rauszufinden und dann auch den Ärger klein zu halten, sollte irgendwas nicht funktionieren. Und es ging zum Glück alles ganz gut und so haben wir eben vor 3 Jahren gestartet mit Vanozza, um pflanzlichen, richtig guten Käse zu machen, der auch Fäden zieht mit unserem Mozzarella. Das war das erste Produkt, das war die Kernidee, da baut sich eigentlich alles drauf und drumherum auf.
Und wer bist du? Erzähl doch nochmal ganz kurz ein bisschen was über Nico.
Gerne, ja. Ich habe hab schon immer Bock auf Kulinarik gehabt. Meine Mutter hat mir einen Sinn für gutes Essen mitgegeben. Sie hat irgendwie 1-2 Rohkost-Kochbücher in die Finger bekommen in den 90ern und hat dann ganz viel selbst gemacht, ist auch lange mit mir und meiner Schwester zu Hause geblieben. Und ich habe dann, weil das nicht überaus geprägt ist, erst relativ spät erfahren, dass ich mehr auf ein gutes Essen achte oder gutes frisches Obst und Gemüse ganz schlicht einfach vielleicht mehr wertschätzen kann, als Mitschüler und Mitschülerinnen das tun, als ich in der Schule war. Das dämmerte mir also nach und nach, weil das jetzt nicht so war, dass meine Eltern irgendwie posch durch die besten Restaurants gegangen sind, sondern einfach für sich zu Hause so irgendwie immer was Leckeres, was Frisches, was Selbstgemachtes da hatten. Und ich wollte gern Koch werden nach der Schule, hab geschaut, was gibt es für vegane Kochausbildung und hab festgestellt, gar keine. Man darf eine Menge machen in Deutschland, aber das gehört nicht dazu. Es gibt Grenzen, habe ich gesehen. Und das ist leider bis heute so. Man kann sich weiterbilden, ganz, ganz toll. Ich recherchiere das immer mal wieder, weil ich mit ganz vielen Köchen und Köchinnen auch im Austausch stehe. Das sind teilweise meine Kunden, teilweise unsere Entwicklungspartner für neue Produkte. Und ja, das geht leider immer noch nicht. Also du findest vegane Ausbildungsbetriebe und dürftest das mit denen teilweise auch machen, aber spätestens in der Prüfung oder auch als anderer Ausbildungsbetrieb, das ist dann so ein bisschen unterschiedlich von Region zu Region, geht es nicht. Und ich wollte damals nach der Schule gern was Richtiges machen, mal was mit meinen Fingern und nicht nur mehr rumsitzen nach so vielen Jahren Schule, die ich das empfunden habe, und wollte dann eben trotzdem gern was Kulinarisches, was Gastronomisches machen und habe mich mit 2 Leuten zusammengetan, um ein Restaurant aufzubauen, weil wir schon Kontakt zu einem Kulturzentrum hatten, in dem wir ab und zu soziale Kochprojekte durchgeführt haben. Und so ging es dann los. Wir haben gesagt, wenn wir uns auf ein Produkt, auf Pizza spezialisieren, dann kann auch uns als Quereinsteigern das doch nicht so schwer fallen, wenn wir da genug Mühe und Hingabe eingeben. Und das hat sich dann so ungefähr nach einem Jahr auch ausgezahlt.
Ja, und ich kann dieses Thema, weil du vorhin das auch sagtest, mit pflanzlicher Käse, der Fäden zieht. Ich weiß das so sehr auch von meinen Töchtern, die sich auch sehr gerne pflanzlich ernähren möchten. Und dass Käse ein so großes Thema bei uns war, so lange, weil dieses Genießen von einer Pizza, wo du wirklich diese Fäden ziehst und das mit veganem Käse tatsächlich bis dato nicht ging. Und als wir dann quasi schon euch entdeckt haben zu Hause, habe ich das auch sehr gefeiert, weil das erste Mal war, dass man tatsächlich diesen Geschmack ich finde, es schmeckt immer noch ein bisschen anders, aber trotzdem mega, mega, mega gut. Und diese Fäden zu ziehen, ist natürlich wirklich ein Highlight. Habt ihr das, also war das richtig gezielt in der Produktentwicklung, dass ihr das so hinbekommen, also dass ihr wirklich so lange das ausprobiert habt, bis es Fäden gezogen hat? Oder ist das dann per Zufall, gehe ich mal eher nicht davon aus, passiert?
Das ist eine gute Frage. Das war nämlich tatsächlich ein sehr gezielter und auch ein sehr langer und auch bis heute vielleicht nicht ganz abgeschlossener Entwicklungsprozess, da ich früher in meiner Pizzeria angefangen habe mit dem Produkt und ein gutes Laboratorium hatte aus ja quasi tägliches Feedback der Gäste und Gästin und dann aber auch Feedback bei uns aus der Küche von den Pizzaiolos, die mit dem Produkt jeden Tag arbeiten, das Bräuningsverhalten sehen, das Schnittverhalten sehen, auch mal andere Experimente machen. Neben Pizza, also Lasagne-Anwendungen, Pasta, Grilled Sandwiches. Und Dann gab es eine zweite Entwicklungsstufe, als wir gesagt haben, wir möchten es gern für andere Gastronomen herstellen, weil wir dann andere Herstellungsverfahren brauchten, um es größer zu machen. Aber das Produkt war von Anfang an definiert. Das heißt, wir wollten den Prozess umgestalten, ohne aber an Qualität zu verlieren, ohne die Zutatenliste zu verlängern, ohne Konservierungsstoffe einzusetzen und mit dem Ziel, dass eben dieses Schmelzverhalten besser zu machen. Weil das ist das, was wir herausgefunden haben, als wir uns erst angeschaut haben, Mozzarella global, der meistverkaufte Käse. In Deutschland ist es nicht so, weil man hier für Pizza auch viel anderen günstigeren Käse nutzt, irgendwelche Gouda, Emmentaler, Mix-Reibe-Geschichten, aber so im italienischen, im hochwertigen Bereich wird hier natürlich auch viel Mozzarella eingesetzt und da erlebt es vor allem auch aus der Konsistenz heraus, aus dem Unterstreichen des Teiges, der Soße, der eventuellen anderen Zutaten. Und das ist das, was wir machen wollten. Also einen geschmacklich eher zurückhaltenden Käse, der über den Fettgehalt, über das Schmelzverhalten, damit über die Konsistenz eben genau diesen Effekt, diesen funktionalen Effekt auf der Pizza als Gericht herstellt.
Es ist, wenn man dir zuhört, allein wenn du schon sagst, der Käse unterstreicht den Teig und die Soße, das ist so, so schön beschrieben und jeder, der gutes Essen und Pizza liebt, der kann das total, glaube ich, jetzt schon schmecken und hat so richtig das Gefühl, ja, er fühlt diesen Käse. Also es ist total schön, allein das einfach zu spüren und du hast gerade was ganz Tolles gesagt, du hast gesagt, wenn man das mit ausreichend Mühe und Hingabe macht, dann wird man das schon gut machen. Und vielleicht ist das so ein bisschen ja schon eines der ersten Gründergeheimnisse, die wir dir entlocken dürfen, dass du einfach ja die Dinge mit Hingabe machst und mit Mühe machst. Also das ist ja beides, ist ja wichtig, das wissen wir. Weil wir sind da so schnell drüber hinweggegangen. Du hast nach der Schule einfach dein eigenes Restaurant aufgemacht, weil du keine vegane Kochausbildung gefunden hast. Wie cool ist das denn? Das heißt, du bist quasi von der Schulbank direkt zum Gründer geworden, richtig?
So kann man das auf jeden Fall zusammenfassen, ja. Also einfach war es unter Geschichte natürlich doch nicht, aber ich habe in Italien Pizzabacken gelernt. Ich habe da einen Winter verbracht und Oliven geerntet, die dann zu Olivenöl gemacht worden sind. Ich habe Weinreben zurückgeschnitten und hier und da Pizza gebacken, weil ich die mit der Idee quasi schon schwanger gewesen bin. Und dann hat sich parallel nach und nach diese Möglichkeit aufgetan, dass wir die gastronomische Fläche übernehmen. Das ist ja in Hamburg eines der größten Schwierigkeiten, eben den Platz zu finden, um eine gastronomische Idee, seine Vision umzusetzen. Und das konnten wir immer weiter vorantreiben. Da gab es eine Baustelle, eine Renovierungsarbeiten und so. Und das hat sich dann alles ganz gut gefügt, dass ich wiedergekommen bin. Und wir dann gesagt haben, wir starten das, wir haben da Bock drauf und wir glauben da vor allem auch dran.
Ja, aber auch beeindruckend. Wie alt warst du, als du in Italien warst? Also sprich um die
20.
20. Ich finde das total klasse, weil auch da schon diese Vision zu haben und dann aber auch zu sagen, ich möchte dieses ursprüngliche Handwerk auch wirklich tatsächlich lernen und da auch mich mit der Materie, mit den Produkten und mit der Ernte, damit ich wirklich auch das Know-how habe, nachher Qualitäten zu unterscheiden und sich und da wirklich sowas mitzunehmen ist. Schon erstaunlich für 20. Das ist ja schon etwas in dir, wo du, also was ist das, dass du da von dir aus gesagt hast, ich fahre da jetzt hin nach Italien und lerne das. Also welchen Impuls hattest du da?
Das war auch ein bisschen opportunistisch. Also über Freunde und Bekannte ging es dann los, dass wir in den Marken einen Olivenhain hatten, der geerntet werden musste. Und die hatten auch ein fürs Ferien raus. Da konnte ich mit meiner damaligen Partnerin dann unterkommen. Und das war dann der Startschuss. Und Italien war eh super, weil hier kam der Winter langsam an und ich mag es gerne ein bisschen wärmer. Und dann haben wir gesagt, gut, wir gehen eher weiter Richtung Süditalien als nach Norditalien und wollten dann auch gerne nochmal rüber nach Griechenland. Dann haben uns aber die ganzen Süditaliener davon abgehalten und gesagt, ihr könnt auf gar keinen Fall hier unser Land verlassen, ohne Sizilien gesehen zu haben. Und das haben so viele so eindrücklich gesagt, dass wir dem Ruf dann natürlich gefolgt sind und hatten eine fantastische Zeit auf Sizilien. Ich war jetzt im letzten November erst wieder da. Ich finde das einen fantastischen Schmelztiegel europäischer und nordafrikanischer Kultur, kulinarisch, landschaftlich. Gibt mir das unheimlich viel.
Und du sagst ja von dir selber, du bist Wannabe-Italiener. Das mag ich sehr.
Ja, habe ich auch gelacht.
Wie kommt denn deine Liebe zu diesem Land?
Ich habe da Familie gehabt. Also meine Tante hat da zuletzt gelebt. Ich habe sie da immer wieder besucht, auch mal länger, auch an ihrem Häuschen ein bisschen was mit renoviert und das Leben da genossen. Also mehr als nur über den Urlaub hinaus, um da auch weiter einzutauchen. Und das war auch einfach quasi jede Region, die ich da bisher kennenlernen durfte und noch ganz viele, die ich nie gesehen habe, die die fand ich auch ganz einzigartig und hinreißend und das fasziniert mich.
Aber das ist interessant, weil wir tatsächlich ja jetzt auch wieder, also wir haben jetzt von dir gelernt, es ist auf jeden Fall Mühe und Hingabe, was dich auszeichnet als Gründer. Wir haben aber auch, und das finde ich so spannend, weil das zieht sich durch ganz viele Folgen, die Anja und ich schon gemacht haben, durch, gesehen, deine Begeisterung für Food kommt durch deine Mutter oder durch deine Familie generell, durch die Art und Weise, wie ihr euch zu Hause ernährt habt. Das finde ich ist ganz interessant und ganz toll, weil jetzt Anja und ich als Mutter und gut, Anjas Kinder sind groß, aber ich habe ja immer wieder auch das Thema, wie ernähre ich meine Kinder und wenn die gerade mal was anderes nicht essen wollen, immer wieder dran zu bleiben und zu sagen, naja, es gibt einfach ein ganz tiefes, gutes Fundament, gutes Essen und das ist so schön, dass du das eben auch wieder bestätigst. Und dann eben auch einfach dieses Thema Italien, wo du ja auch wieder mit gutem Essen und der Hingabe für einfache, aber sehr gute Zutaten, wie sagt man das, in Berührung gekommen bist. Und das baute so ein schönes Fundament eigentlich für alles, was du dir dann später aufgebaut hast mit deinem Restaurant, mit Vanozza. Das heißt, wir haben wieder einen Beweis dafür sozusagen, dass Gründertum auch schon in der Kindheit oder in der Jugend sozusagen gesät wird. Würdest du das so unterschreiben?
Ja, das ist die positive Variante davon. Die negative ist, dass mein Papa ständig arbeitslos war, weil wir im strukturschwachen Raum unterwegs gewesen sind. Und für die meisten Menschen ein angestelltes Arbeitsverhältnis gleich ein sicheres Arbeitsverhältnis ist. Und ich habe genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Für mich ist genau das die Unsicherheit gewesen. Du kannst jederzeit gekündigt werden. Und die haben mich auch gefragt, okay, ich bin jetzt fast 30, ich habe eigentlich noch nie angestellt gearbeitet. Das ist schon eher ungewöhnlich. Warum ist denn das so? Ich bin nicht auf die Welt gekommen mit, ich will selbstständig arbeiten und führe das darauf so ein bisschen zurück. Und ich mache es auch total gern. Ich bin super froh darüber und führe das aber eben auch darauf zurück.
Ja, stimmt. Aber das ist auch ein valider Punkt. Ne? Einfach, welche Vorbilder hat man in der Familie? Und Vorbild kann ja auch einfach sein, dass es einem zeigt, wie will ich es vielleicht nicht machen, was ist nicht nachahmenswert. Wo bist du denn aufgewachsen eigentlich in Deutschland?
In Nordfriesland, kurz vor der dänischen Grenze, zur Schule gegangen und da so ein ganz kleines Dorf mit ein paar hundert Einwohnern drumherum.
Ja, okay. Also ich wohne ja hier jetzt an der Ostsee auf dem Dorf. Ich kenne das Gefühl. Aber ja gut, dann kam irgendwann der Sprung nach Hamburg. Das ist ja auch spannend. Dann nochmal, das highlightet es ja nochmal mehr, ehrlich gesagt, dass du dann nach dem Abitur oder nach dem Schulabschluss, welcher auch immer es war, dann gesagt hast, du eröffnest in Hamburg in der großen Stadt ein Restaurant. Das ist ja Highlight, also ist ja noch krasser sozusagen, den Schritt dann zu gehen. Wie kam das denn, der Weg dann nach Hamburg?
Ja, ich habe es nicht bis zum Abitur ausgehalten. Ich bin mit 18 weg. Ich habe mich nie so ganz auf dem Land gesehen und habe dann die erste Chance genutzt und bin eben mit 18, hatte ich noch 2 Jahre Schule vor mir, nach Hamburg. Und das war auch eine ganz tolle Erfahrung, nochmal auf einer anderen Schule in der Stadt unterwegs zu sein. Und das hat mit Sicherheit auch dazu geführt, dass ich dann gestartet habe, als ich damit fertig war, also mit der Pizzeria.
Hast du dann da alleine gewohnt, als du dann nochmal nach Hamburg gezogen bist? Oder,
Nee, ich bin in der WG gezogen. So, Freunde der Familie hatten eine WG und ein Zimmer frei und das hat sich dann alles ganz wunderbar ergeben.
Naja, weil das ja auch sehr außergewöhnlich ist, noch in der Schulzeit sozusagen aus dem Familienelternhaus auszuziehen.
Das war ein großes Abenteuer, ja.
Und ich frage auch deswegen, weil ich meine Tochter das ja ähnlich macht, obwohl, ne, die ist jetzt auch mit ihrer Schwester in eine WG gezogen und hat auch noch nicht ihr Abitur. Und ich finde das total spannend, weil ich schon oft angesprochen werde, oh, das ist aber ungewöhnlich, ne, dass du jetzt deine Kinder loslässt mit 18 und sie in eine WG ziehen lässt. Und fand das jetzt nochmal so spannend, wie das für dich von der Erfahrung her war, das so zu machen.
Jetzt haben wir schon ganz, ganz viel über quasi Nikos Vergangenheit, Nikos Kindheit gesprochen und was das eigentlich gemacht hat. Und wir wollen ja nochmal über das Thema Strahlkraft sprechen. Wirklich, also was sind deine Talente? Warum hast du beispielsweise diesen Mut gehabt und gesagt oder auch diesen inneren Drang zu sagen, ich bin eben nicht auf dem Land geboren, ich muss in die Stadt mit 18, tschüss und danke, ich gehe nach Hamburg. Oder eben auch dann einfach zu sagen, okay, wenn ich die Ausbildung als Koch nicht finde, dann mache ich eben was anderes. Woher kommt das? Was glaubst du?
Strahlkraft.
Neugier. Und das ist so ein Glaubenssatz, den ich von meinem Papa mitbekommen habe, ist so, geht nicht, gibt's nicht. Also ich komme nicht auf die Idee, nicht zu kochen, nur weil ich kein Koch werden darf. Also so deutsch bin ich dann da irgendwie nicht. Und ich habe auch vorher schon im Event-Catering gearbeitet, auf Festivals. Das war früher eine große Leidenschaft von mir. habe da also dann irgendwie Musik und Kochen miteinander verbinden können und auch so erste Erfahrungen gehabt irgendwie mit Catering-Jobs und das war ein super Sprungbrett.
Ja, total. Aber ihr habt doch jetzt neben Vanozza, neben dem Mozzarella auch noch weitere Sorten quasi ins Leben gerufen.
Ja, ich glaube, haben gemerkt,
weil ich wollte noch mal das Bild öffnen für die Zuhörer, dass die quasi noch mal eine Vorstellung kriegen, was habt ihr denn neben dem Mozzarella noch an Produkten?
Wir haben mit dem Mozzarella angefangen, das war quasi das Sprungbrett und der Start. Dann haben wir aber festgestellt, wir brauchen weitere Produkte für unsere Partner als Restaurants und auch für unsere Zwischenhändler, die Großhändler oder auch die Einzelhändler, weil wir mit frischen Produkten arbeiten und da einfach ein Sortiment brauchen, um die Paletten voll zu kriegen, weil wir sonst diesen Riesenfaktor an Logistikkosten haben, wenn da halt nur 10% volle Palette unterwegs ist oder so. Das ist der rationale Grund. Und dann haben wir natürlich auch große Lust gehabt, weiterzuentwickeln, als wir gemerkt haben, wir haben jetzt einen richtig tollen veganen Käse hinbekommen, aber es gibt auch andere Sorten, wo wir noch Entwicklungspotenzial sehen. Also ich habe zum Beispiel, ich werde immer mal gefragt, ob wir einen Frischkäse machen. Ich so, nee, ich finde, es gibt guten veganen Frischkäse, muss ich keinen anderen guten daneben stellen. Aber so beim Feta haben wir zum Beispiel gemerkt, es gibt ganz viel. Ich habe halt früher gern Tilsiter gegessen, ich habe gern Büffelmozzarella gegessen und so wollte ich auch gern griechischen Feta essen und halt nicht so einen milden Hirtenkäse. Und deshalb haben wir halt gesagt, gut, wir machen jetzt einen Feta, der halt wirklich knallt, wo man ein bisschen Ziege, ein bisschen Schaf rausschmecken kann, wo man einen geilen Aufstrich mitmachen kann, der aber auch für eine bisschen experimentellere Pizza natürlich funktioniert. Das denken wir immer mit, dass das Produkt auch backstabil ist. Und so kam dann der Feta raus. Und parallel haben wir an einem Parmesan gearbeitet, weil wir eben ganz stark in der modernen italienischen Gastronomie vertreten sind. Häufig haben die eine Pasta-Karte und die möchten dann natürlich auch, wenn sie eine vegane Pizza anbieten, eine vegane Pasta machen. Und dann haben wir einen Parmesan gemacht, der geschmacklich passt. Da haben wir mit Weinsommeliers zusammengearbeitet, weil da für unsere Käseexperten, mit denen wir die weiße Käselinie machen, für den quasi der Horizont aufgehört hat, da, wenn es in die sehr, sehr komplexen und feinen Geschmacksnuancen geht. Da hat uns dann eben die Weinsommeliere geholfen, das erstmal rauszuarbeiten, welche Geschmäcker es sind, das also zu verbalisieren und dann zu gucken, welche pflanzlichen Stoffe können wir reinmachen, auf natürliche Art und Weise, die das dann für uns schaffen, diese Komplexität hinzubekommen. Und das sind unter anderem verschiedene Arten von Hefen gewesen für die Umami-Noten. Das ist Ananas gewesen für Süße-Säure-Zusammenspiel, was sonst durch die Laktose entsteht und durch die Fermentation von dem Parmesan, die lange Lagerung auch im Reifekeller. Und dann war es ein natürliches Aroma auf Basis von einem Sonnenblumenöl.
Wahnsinn.
Nee, weil das ist ja nochmal der Hintergrund, warum ich die Frage nochmal gestellt habe, weil ich nochmal, das zeigt auch nochmal deinen Anspruch und auch wiederum deine Strahlkraft, da wirklich so lange mühevoll, um auch nochmal das Wort Mühe aufzugreifen, hinzuarbeiten, bis ihr wirklich jede feinsten Nuancen so zusammenkomponiert, ja quasi schon, dass das Gesamtergebnis so ist, wie du es auf deiner Messlatte und die ist ja dann auch entsprechend hoch, zusammenstellst. Das ist ja auch immer eine lange Reise, ne? Weil das geht ja mit Sicherheit nicht von heute auf morgen. Und das ist auch, finde ich, so ein wichtiges Thema, dass das eben nicht, das rückblickend sieht es manchmal so easy aus, ne? Und ich finde, es darf durchaus auch mal gezeigt werden, dass es ein Prozess ist und dass der eben nicht nur eine Woche oder zwei Wochen dauert, sondern wie lange sitzt ihr an so einem Produkt?
Das sind häufig Jahre, weil man auch nicht so ganz sagen kann, jetzt ist es fertig. Beim Mozzarella zum Beispiel sind wir immer noch dabei, immer und immer bessere Cashews zu nutzen. Auch für den Parmesan ist das die Hauptzutat und da ist die Qualität unglaublich wichtig für das Endprodukt. Da haben wir auch, nachdem wir gestartet sind, viel dazugelernt, welche unterschiedlichen Anbauländer gibt es, welche unterschiedlichen Qualitäten, weil bei der Cashew ist immer spezifisch, dass die Schale von dem Kern getrennt werden muss. Die Schale ist nicht genießbar, die haben wir ja auch noch nie gesehen. Die wird im Ursprungsland immer entfernt, aber da gibt es verschiedene Verfahren, die zu entfernen. Und das hat dann unterschiedliche Auswirkungen auf den Geschmack. Und so haben wir halt zum Beispiel in den letzten Jahren die Cashew-Qualität immer weiter verbessert, was halt unseren Mozzarella nochmal besser gemacht hat, sowohl im Geschmack als auch in der Farbe.
Wo kommen eure Cashews jetzt her? Kannst du das
die
sagen?
Die beziehen wir mit einem Partnerunternehmen direkt aus Tansania. Also es ist eine direkte Handelsbeziehung. Wir schalten die Zwischenhändler aus, sodass wir halt für uns einen guten Einkaufspreis haben, weil wir halt Also ich habe immer gesagt, ich will kein Luxusprodukt machen. Ne? Ich möchte, dass irgendwie jeder sich unseren Mozzarella leisten kann. Da sind wir noch nicht ganz, aber sind auf einem guten Weg dahin. Und parallel möchten wir uns auch die Frage stellen lassen, wo kommen denn die Rohstoffe her? Wir möchten hier was besser machen als die tradierte Tierindustrie und somit auch die Lieferkette mitdenken und können halt durch unser Partnerunternehmen Korosho sagen, die sind ein Vierteljahr vor Ort im jeweiligen Land und sind da mit den Kleinbäuerinnen in Kontakt und handeln eben direkt die fairen Preise aus.
Ja, das ist super. Ich habe immer noch so ein bisschen im Ohr, dass ja Cashews ganz oft eben auch als Bloodnuts bezeichnet werden, weil sie eben unter ganz schlimmen, blutigsten Bedingungen geerntet werden. Und wir haben, ich glaube, Anja, das ist mindestens 5 Jahre her, da haben wir mal ein Projekt für einen Käsehersteller gemacht, der in der Nähe von Münster sitzt und so einen Rohmilchkäse quasi wirklich auch in Höhlen reift. Und der hat auch ganz, ganz, ganz hochwertige Cashews und hat damals Anja und mir eben die Unterschiede von Cashewnüssen erklärt. Das ist Wahnsinn, was man wirklich da an qualitativen Unterschieden finden kann. Wir sind gerade so ein bisschen drüber hinweggehüpft. Also wir haben jetzt gesehen, es gibt die verschiedenen Varieties sozusagen und die verschiedenen Käsesorten, sage ich jetzt mal ganz gemein. Und dann ist es aber ja auch so interessant, wie Vanozza in den letzten 3 Jahren eigentlich gewachsen ist, weil ihr habt ja klassisch im B2B-Bereich angefangen, auch über deine Gastronomie-Vergangenheit und deine Kontakte einfach. Und auch, weil du da natürlich sehr hohen Anspruch an Qualität einfach immer unmittelbar dann wieder zurückgespielt bekommen hast. Und ich habe ja im Intro gesagt, mittlerweile seid ihr aber ja am LEH sehr gut vertreten. Und da war ich ja gewissermaßen live dabei über die verschiedenen Events, wo ihr dann eben den ein oder anderen Rewe-Preis auch gewonnen habt und so. Ich glaube wirklich, diese Rewe-Nordlistung vor 1,5, 2 Jahren für Vanozza war mit die erste richtig flächendeckende Listung, oder? In einer Region.
Das stimmt, ja. Damit ging es überhaupt erst los im Einzelhandel. Dadurch, dass wir eigenfinanziert gestartet sind und auch bis heute, dass unsere Struktur ist, wenn wir gesagt Einzelhandel, lassen wir lieber erstmal die Finger von, weil das für uns zu kapitalintensiv ist, das nachhaltig zu starten und zu spielen, und sind dann über den Food Innovation Camp Award, den wir 2022 gewonnen haben, hatten wir ein super Sprungbrett, weil wir einfach wussten, okay, da ist jetzt die Nachfrage da.
Ja.
Dann können wir auch liefern. Also in der Logik funktioniert das für uns. Und dann hatten wir großen Spaß daran, unser Packaging anzupassen von 1 Kilo auf 160 Gramm, sodass man perfekt 2 Pizzen rausbekommt.
Okay.
Und dann ging es circa ein halbes Jahr später los. Wir haben dann auch sehr eng mit den Verantwortlichen in der Rewe-Nordregion gesprochen, sind da gewesen, haben am Etikett gefeilt, an der Grammatur, haben zusammen nochmal eine Pizza gebacken. Auch total schön. Die haben da gerade die Niederlassung in Henschel-Ulzburg neu gebaut gehabt mit einer ganz tollen Kantine, wo wirklich original italienischer Pizzaofen steht, auch ein Pizzaiolo am Start. Da konnten wir echt in der Top-Qualität direkt das verkosten und auch dann nicht mehr viel drüber diskutieren. Schmeckt es, funktioniert es, weil wir haben es zusammen gesehen, haben es zusammen gegessen und dann konnte man da einen Haken hintermachen.
Ja, richtig toll. Und jetzt hol uns mal ab, wo steht ihr gerade im nationalen Einzelhandel? Wie ist es dann weitergegangen?
Es ist dann weitergegangen, dass wir in Berlin gestartet haben. Das ist Ende letzten Jahres ungefähr der Fall gewesen. Da haben wir lange darauf hingearbeitet. Das freut uns auch sehr. Das ist ja dann, so ehrlich möchte ich sagen, die vegane Hauptstadt in Deutschland. Und jetzt sind wir da auch mit beiden Produkten vertreten, also neben dem Mozzarella auch mit unserem Feta in einer kleinen 150-Gramm-Abpackung und sind ansonsten in den Großhandelsläden der Selgros auch zu bekommen. Die haben knapp 40 Filialen in Deutschland und die haben unsere große als auch unsere Kleingebinde.
Und darüber beliefert ihr dann zum einen natürlich überwiegend Gastronomen und B2B-Partner, aber es gibt ja auch den ein oder anderen, ich sag mal, normalsterblichen Menschen, der dann da sogar einkaufen darf, und dann könnt ihr da natürlich auch die kleinen Gebinde verkaufen. Ja, super.
Genau. Ansonsten, also immer wenn uns jemand, weiß ich nicht, jetzt aus Bayern oder so fragt, dann verweisen wir gerne auf unsere Partner. Wir haben keinen eigenen Online-Shop, weil wir eben vergleichsweise wenig Produkte haben, die gekühlt verschickt werden müssen. Und wir auch ein recht kleines Team sind, also haben wir uns Partner gesucht, die Online-Shops mit Lebensmitteln im veganen Bereich, also sehr spitz, betreiben. Und mit denen arbeiten wir sehr erfolgreich zusammen. Das ist auf der einen Seite Coco und auf der anderen ist es Delivery. Da kann man uns eben deutschlandweit sehr, sehr entspannt, sehr bequem beziehen.
Das ist super. Das packen wir auch nochmal in die Shownotes, damit alle, die jetzt zuhören und sagen, ich wohne weder in Hamburg oder in der Region Rewe Nord noch in Berlin, und einen Selgros-Ausweis habe ich auch nicht, dann können die das einfach online bestellen. Wir packen das in die Shownotes und dann können alle auf jeden Fall eure beiden Produkte probieren, die Lust drauf haben. Und ansonsten, wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ich möchte so gerne mal in der Gastronomie erleben, gibt es da irgendwie so ein paar Leuchttürme, die du mal aufmachen kannst und sagen kannst, da und da und da kriegt ihr unsere Produkte auf den Teller?
Ja, das ist in Hamburg natürlich Mission Pizza. Das ist einer unserer ersten Kunden gewesen. Generell sind wir sehr stark im neapolitanischen Pizzabereich. Deutschlandweit ist da 60 Seconds to Napoli mit sehr, sehr vielen Filialen. Machen jetzt auch ihre zweite in Hamburg erst auf. Und dann ist es in Hamburg aber auch Chills Pizza. Wir sind bei Pizza Puro. Wir sind in Berlin in verschiedenen Konzepten drin, im Freundlich zum Beispiel und bei Malafemina, Top 50 Pizzerien weltweit gewesen. So sind wir auf die aufmerksam geworden, sind da hingefahren. Es gab erst ein paar Vorbehalte. Egal, mache ich nicht, will ich nicht. Und dann habe ich gesagt, ja komm, probier doch mal. Und er so, ja, ich habe schon alles probiert. Ich so, ja, aber nicht meinen Käse. Und dann ich bin da nicht vom Hof gegangen, bis Emanuele meinen Käse nicht probiert hat. In Schöneberg war das. Ja, wir mögen uns mittlerweile sehr gern, arbeiten bis heute zusammen. Und das ist dann auch der Teil der Arbeit, der mir menschlich so viel Spaß macht, da halt irgendwie direkt auf Buchfüllung zu gehen und rauszufinden, passt das irgendwie. Und ja, ganz, ganz toll.
Ja, was für ein Geschenk. Und wenn man natürlich mit so einem Top-Produkt um die Ecke kommt, was halt wirklich auch keine, ja, einfach Menschen wirklich so überzeugt, dann ist es natürlich auch leicht, oder? Also leichter natürlich, aber leicht zu überzeugen,
total,
wenn man die Leute einmal zum Probieren kriegt.
Absolut, das fühlt sich dann auch vielleicht für mich nicht unbedingt als Arbeit an, sondern das ist dann einfach eine spaßige Tätigkeit und die Zeit verfliegt dann so und dann ist irgendwie schon wieder der nächste Tag. Und ähnlich toll war das mit dem Kaffeekatzentempel. Die sind auch in Hamburg, aber haben jetzt mittlerweile fast 20 Läden deutschlandweit. Rein veganes Konzept, schätze ich auch total. Die nutzen unseren Mozzarella auch für verschiedene Anwendungen, kalt als auch über.
Und Nico, bist du ein Mensch, der, sage ich mal, dem die Sachen so zufliegen und du daraus immer was machst? Oder bist du jemand, der schon sagt, meine Vision von Vanozza ist, und dann hast du so ein klares Bild, wie du da in 5 oder 10 Jahren quasi dastehst? Wie tickst du da an der Stelle?
Das ist ein Mix aus Vision und Opportunismus. Also das mit dem Einzelhandel habe ich ja gerade erklärt, das war jetzt nicht Teil der Kernvision, aber hatten wir natürlich immer riesen Lust drauf, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Und das treiben wir jetzt auch sehr weit voran, also mit den neuen kleinen Verpackungen, als auch mit aktivem Vertrieb in den Regionen, wo wir noch nicht unterwegs sind und mit den Einzelhändlern, wo wir bisher nicht im Regal liegen. Und dann ist es aber auch, dass ich den Wunsch habe, meinen Käse, Stichwort Vision, Richtung Italien zu vertreiben. Also quasi in sein Ursprungsland zurückzubringen. Das ist so ein Herzensanliegen von mir.
Ach, schön. Sehr schön. Und wenn wir jetzt mal rüberschwappen zum nächsten Punkt, nämlich Be the Light. Was ist dein Tun, dein Wirken hinsichtlich Vanozza, wo du sagst, da gibst du was in die Umwelt, in die Menschheit? Was ist da genau in dir mit deinem Wirken? Was Mehrwert liefert.
Be the Light.
Also ich mache aus einem sehr persönlichen Grund auch pflanzlichen Käse. Ich komme aus dem ländlichen Raum. Beide Großeltern haben auch landwirtschaftliche Betriebe gehabt. Meine Eltern haben immer Hühner gehabt. Und alle haben mir immer erzählt, dass die Tiere glücklich sind. Und ich weiß das nicht. Ich kann nicht mit den Tieren sprechen. Und ich finde das immer besser, die in Ruhe zu lassen. Und habe mich sehr früh dafür entschieden, keine Tiere mehr zu essen. Und dann, als ich nach Hamburg gekommen bin und selber eingekauft habe, habe ich auch entschieden, keine tierischen Produkte mehr zu konsumieren. Bin jetzt fast 12 Jahre vegan und mein Beitrag ist auch auf einer Geschmacksebene, auf ein, wenn das doch gut schmeckt, dann kann ich auch mal mehr vegan essen, vielleicht irgendwann komplett, aber halt eine Sensibilisierung dafür zu schaffen, dass leider in der Realität ganz häufig und auch viel Leid hinter den tierischen Produkten steckt, die wir häufig gar nicht sehen. Also das Leid sehen wir sowieso nicht, wenn wir einkaufen gehen und wenn man noch nicht im Schlachthaus drin war oder sich da Videos angeschaut hat, dann ahnt man natürlich auch nicht, was da wirklich passiert. Und ich habe auch keine Lust, mich da mit Bildern irgendwo auf eine Demo zu stellen, möchte aber eine tolle Alternative schaffen, die einfach geschmacklich gut funktioniert. Und im Grunde weiß ja auch jeder und jede so ein bisschen, dass das nicht gut ist. Es ist ja nicht so, dass ich da irgendein Geheimwissen in mir rumtrage. Ganz vielen Menschen ist es bewusst und es hapert dann eher an der Verfügbarkeit, an dem einfach umsetzen, sich pflanzlich zu ernähren oder es mal auszuprobieren. Und das ist der Beitrag, den Impact, den ich schaffen möchte. Und da habe ich mit angefangen, mit meinem Restaurant, weil ich habe da nicht groß vegan angeschrieben. Schon gar nicht, habe ich irgendwen belehren wollen. Und habe aber ganz viel überzeugen können, weil was häufig die erste pflanzliche Pizza war, die Menschen hatten. Und das hat ihnen super geschmeckt. Und damit, mit dieser neuen Erkenntnis sind sie rausgegangen, sind sie vielleicht wiedergekommen, haben sie nicht woanders mal dann vielleicht einen veganen Burger oder so bestellt.
Ja, ich finde, das kann man so positiven Aktivismus nennen, der sich eben auf die schönen Dinge sozusagen konzentriert. Nicht auf den erhobenen Zeigefinger, den du gerade auch genannt hast, sondern einfach niedrigschwellige, sehr gute Alternativen bieten. Deswegen mag ich auch den Ansatz, den du vorhin gesagt hast, dass du gesagt hast, ich möchte kein Luxusprodukt machen, weil das ist tatsächlich etwas, was ja auch von vielen oft angeführt wird, dass sie sagen, ich würde ja gern mich besser und pflanzlicher ernähren, aber es ist einfach so unfassbar teuer, wenn ich das gut machen möchte. Und da dann einfach zu sagen, schau mal, wir haben hier eine sehr gute Alternative, finde ich extrem positiv und ist ja wirklich etwas, was die Welt signifikant nach vorne bringt, muss man ganz klar sagen. Das finde ich total schön. Und das ist ja nicht das Einzige tatsächlich, was du machst. Also du bringst zum einen die Welt über die gute Ernährung nach vorne, aber du bist ja auch ein beeindruckendes Role Model einfach in der deutschen Gründerszene. Deswegen habe ich ja ganz am Anfang auch gesagt, man kommt an dir und an Vanozza eigentlich nicht vorbei. Also das finde ich ist schon etwas, vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen ausholen. Es gibt verschiedene Dinge, wo du dich einfach auch engagierst und auch diesen Spirit, dieses auch da wieder sehr positive, so nach vorne trägst und in die deutsche Gründerszene reinträgst. Was machst du da genau?
Ich habe überhaupt festgestellt, dass es einen Gründungsunterschied gibt. Erst als ich drin war in der Gründung von Vanozza zu der Pizzeria und jetzt, ich habe da nämlich festgestellt, okay, das früher war eher ein Handwerk. Also wir haben ja tatsächlich auch handwerklich gearbeitet, aber auch an der Anforderung, der Tiefe an Strategie, an Planung, war es viel, viel niedrigschwelliger als das, was ich jetzt mache. Und man wäre auch damals nicht auf die Idee gekommen, eine vegane Pizzeria als Start-up oder als Unternehmen im weiteren Sinne zu bezeichnen, sondern das ist ja ein Restaurant und ich kann auch jedem in zwei Sätzen erklären, wenn überhaupt man irgendwas erklären muss, wie das funktioniert. Das liegt sehr, sehr auf der Hand. Anders ist es mit dem, was wir jetzt machen und haben dann A gemerkt, dass Hamburg ein toller Standort ist für Startups A und B auch für Food-Startups. Ich habe gestern auf einem Event erfahren, dass das die dritthäufigste Startup-Gründung ist im Food-Bereich. Also nach Tech und Medizin kommt in Hamburg schon Food. Das ist nicht die Regel und spiegelt sich vielleicht auch durch den Hafen wieder. Also merken wir immer wieder, wenn oder haben wir am Anfang viel gemerkt, wo wir noch nicht die Cache-Connection hatten, die wir heute haben, dass wir halt einen Zugriff überhaupt auf viele verschiedene Caches haben, weil die halt hier anlanden und hier sitzen dann die Handelshäuser und das ist so beispielhaft. Wir brauchen auch andere Zutaten, wie Sesamschalen oder Kokosfett. Das war ein total tolles Sprungbrett und über die verschiedenen Netzwerke in der Food-Startup-Welt, aber auch generell in der Gründungswelt, wo es ja auch viele Angebote gibt zur Förderung von der Stadt Hamburg, vom Bund, die wir auch angenommen haben, über die wir sehr froh sind. Und irgendwann bin ich dann über Umwege zur Entrepreneurs Organization gekommen. Und das hat in einem Podcast von irgendeinem anderen, der dabei ist, der hat das mal so schön gesagt, ich zitiere das ständig, als Unternehmer-Selbsthilfegruppe beschrieben. Okay. Und das trifft es aber einfach so schön auf den Punkt. Ich finde das ein super Ort, um die Sorgen und Nöte, aber auch die tollen Erfahrungen, die man gemacht hat, zu teilen. Sehr, sehr professionell angeleitet. Also wir sind da in einem Accelerator drin, beziehungsweise ich als Team von Vanozza mit anderen Menschen. Und ein erfahrener Gründer steht dem vor, der auch schon Exit gemacht hat und kann so den Themen, die uns im Wachstum zum Beispiel beschäftigen, aber auch in der Strategie oder in Verhandlungen super helfen.
Ja, und du kannst wiederum ja auch anderen helfen. Also du bist da doch auch schon Mentor wiederum, oder nicht? Also ich finde, das ist so dieses Gegenseitige und dieser Generationenvertrag, den man da so ein bisschen hat, den mag ich sehr an dem Ansatz.
Genau, also das ist, finde ich, sehr auf Augenhöhe statt und ist so Hilfe zur Selbsthilfe im Wesentlichen auch. Ja,
ja, das ist toll. Und ich finde an der Stelle einfach, weil wir es, glaube ich, noch gar nicht gehighlightet haben, können wir auch nochmal ein Shoutout ans Foodlab machen. Denn da hast du ja tatsächlich auch ganz am Anfang sozusagen schon mal mit Vanozza testen können und starten können. Und da hat Christine sicherlich, dadurch, dass sie das Foodlab geschaffen hat, auch einfach eine schöne Plattform für so ein Konzept wie Vanozza gemacht, oder?
Das ist ein super Stichwort. Das hat uns nämlich total geholfen. Da wäre ich auch noch drauf zu sprechen gekommen, weil da haben wir unseren Anfang genommen. Da hatten wir unsere eigene Entwicklung. Wir haben da unsere eigenen Maschinen hingebracht mit so kleinen LKW, die wir uns am Anfang geholt haben, um einfach die Entwicklung voranzutreiben und die ersten Chargen auch selbst zu produzieren, um da auch das nötige Wissen zu zu erlangen für das Produkt und für weitere Produktentwicklungen. Ja. Das war total toll. Und dann sind wir auch da eben im Förderprogramm gewesen. Das hat uns auch total geholfen, weil, wie ich gerade angesprochen habe, diesen ganzen Sachen Businessplan erstellen und sich zu überlegen, wer ist mein erster Kunde, wie mache ich dann weiter und wie gehe ich dann auch strategisch vor in Richtung Produktentwicklung 2, 3, 4. Das habe ich jetzt alles ein bisschen übersprungen gehabt, aber da sind wir eben weit über ein Jahr drin gewesen und das ist total hilfreich gewesen. Wir sind bis heute in einem engen Austausch. Ich war gestern erst bei Christine auf einem Event, was sie gehostet hat und habe mich sehr gefreut, wieder da zu sein.
Ja, ich finde, da habe ich euch auch das erste Mal verkostet. Bei dem, da war der Markt und da hat jeder, der Aussteller oder der sozusagen gerade in dem Gastrobereich da mitgewirkt hat, in der Küche sozusagen, durfte dann seine Produkte ausstellen und hat auch direkt Feedback bekommen. Das ist immer das Konzept, was ich so gut finde, weil man dadurch so nah dran ist am Menschen, der das dann isst und man auch direkt dann im Dialog ist, ne? Das finde ich total förderlich.
Ja, man muss ganz klar sagen, also dieses Ergebnis, jede dritte Gründung in Hamburg ist eine Food-Gründung, ist ganz klar auch ein Foodlab-Verdienst. Also ich finde, das kann man schon auch highlighten. Und da wir ja dem Foodlab sehr nahe sind, dürfen wir das hier, finde ich, mal so machen.
Definitiv.
Ja, total schön. Dann würde ich sagen, es ist so langsam Zeit für deine Weisheit und für so ganz langsam das Ende des Podcastes. Es sei denn, es gibt jetzt noch irgendwas, was du vor deiner Weisheit unbedingt loswerden möchtest, wo du sagst, nee, das habe ich noch nicht erzählt, dann wäre jetzt ein Moment und ansonsten würde ich sagen, wir hüpfen zur Weisheit.
Lass uns reinhüpfen.
Weisheit.
Dann erzähl doch mal, du hast ja was Schönes mitgebracht. Es ist nicht Mühe und Hingabe, aber es geht in die Richtung.
Ja, es ist so die Idee, frühzeitig anzufangen mit einer Idee, weil ich das besonders in Deutschland, also ich tausche mich teilweise mit Gründern aus europäischen Ländern aus, wo ich so ein bisschen eine andere Herangehensweise oder weniger Bekümmerung ist es nicht, aber weniger Sorgen vielleicht so feststelle und habe es immer als total hilfreich und gut empfunden, frühzeitig mit einer Idee rauszugehen. Also mit einer Geschäftsidee oder mit einer Teilidee. Wir haben ja auch immer mal was geändert, bei unserem Konzept rauszugehen, um Feedback zu fragen, weil ich dadurch sehr schnell sehr viel weitergekommen bin, weil man könnte ja auch so rangehen, dass man Angst hat, dass einem irgendjemand was klaut und dass man das lieber dann erstmal vorantreibt und in dem Strudel droht es dann aber auch im Zweifel immer zu versinken. Und wozu ich ermutigen möchte, ist, die Idee nicht zu überschätzen, weil am Ende kommt es ganz viel auf die Ausführung an, auf die Execution. Ja. Und es ist weniger die Idee. Also es gibt ganz viele tolle, gute Ideen und nicht alle werden umgesetzt. Und sobald man damit angefangen hat, hat man quasi schon Advantage gegenüber all denen, die genau diesen, ja vielleicht auch gar nicht so großen Schritt gemacht haben. Weil darauf folgt dann erst der zweite, der dritte und ganz schnell ist man dann, wenn es gut läuft, im Game.
Ja, ja, unterschreiben Anja und ich, glaube ich, jedes Wort.
Ja, absolut. Superschön. Ja, hab da direkt wieder, ich muss wieder gucken, dass ich wieder in einen Rewe-Laden komme, wo es Vanozza gibt. direkt wieder Lust.
Okay.
Toll. Vielen, vielen Dank, dass du da warst, Nico. Es hat ganz großen Spaß gemacht und ich glaube, da war ganz viel, was alle Gründer, die jetzt vielleicht gerade am Anfang stehen oder auch mittendrin sind, für sich mitnehmen können, aber auch einfach alle, die gerne gut essen. Also vielen, vielen Dank, dass du das alles mit uns geteilt hast.
Vielen Dank für die schöne Zeit und die tolle Vorbereitung von euch.
Wir haben zu danken. Schön, dass du da warst.
In die Zukunft gründen.
Ja, schön war's. Ich finde wieder ein ganz, ganz toller Gründer. Ich habe Nico ja im Foodlab damals kennengelernt und fand da schon seine Euphorie für das gute Essen super. Aber ich finde, wir konnten diesmal auch wirklich gute Takeouts mit uns mitnehmen für in die Zukunft gründen, oder?
Absolut. Also er hat ja ganz am Anfang das Thema Mühe und Hingabe gesagt. Das haben wir ja schon gehighlightet im Podcast während der Aufnahme. Ich mochte aber auch total sein Learning oder seine Weisheit, dieses schnell anfangen. Mhm. Wenn die Idee in dir ist, dann starte. Und da sind ja ganz viele Punkte mit drin, die wir beide auch immer wieder sagen und die gut zum Thema in die Zukunft gründen passen. Zum einen ist da dieses Thema, du musst schnell anfangen und dann musst du schnell in die Exzellenz kommen. Und wir beide unterteilen ja immer so ein bisschen in einmal operative Exzellenz, also mach's halt dann gut, hab eine gute Strategie und hab einfach einen hervorragenden Geschmack, so wie Nico das ja auch macht, wirklich mit ganz viel Mühe und Hingabe, ganz viel Liebe. Und dann aber auch dieses Thema emotionale Intelligenz, was man ja bei Nico auch total gemerkt hat, oder?
Ja, total. Weil der an der Stelle einfach, finde ich, auch so mit Hingabe, Herz dabei ist und das auch so fühlt. Also, ne, das ist so für mich hängen geblieben bei dem Gespräch. Und das ist so immens wichtig, wenn du gründest, da so viel Passion zu haben und das auch dann am Ende mit dem Produkt und auch mit den Menschen, mit dem Team, mit denen, ne, er redet ja auch viel, dass es gar nicht immer nur Alleingänge sind, sondern auch in Gemeinschaft zu lernen und das dann auch durchzuziehen, finde ich sensationell.
Ja, finde ich auch. Man merkt ihm so richtig an, er ist so hundertprozentig mit sich im Reinen und er, das kommt so aus ihm heraus. Und das ist ja genau das, was wir auch immer sagen beim In die Zukunft gründen. Es reicht halt nicht, nur ein gutes Produkt zu machen und eine gute Idee zu haben, sondern es muss zu deiner Persönlichkeit passen. Das ist ja das, was wir dann auch immer mit emotionale Intelligenz und emotionale Exzellenz meinen. Und wenn das eben beides zusammenpasst, also Top-Produkt und Top-Execution und dann eben eine Persönlichkeit, die das unterstreicht, dann wird es halt richtig, richtig gut. Und dann kannst du halt auch schnell rausgehen und dir das auch wagen. Und dann ist da ja noch ein Punkt, gerade im Food-Bereich, es gibt ja eigentlich, das hat er ja auch angesprochen, dieses Thema Wettbewerb, es gibt eigentlich keine einzigartigen Produkte mehr.
Ja, total. Und da auch genau hinzugucken. Und ich finde, das macht Nico halt auch, zu fragen, was löse ich gastronomisch für den Menschen da draußen eigentlich tatsächlich für ein Problem? Ja. Und was kann ich wirklich besser machen? Und wenn er feststellt, dass es Sachen gibt, die schon toll sind, wie jetzt zum Beispiel der Frischkäse, dann, was soll ich da jetzt noch den 530. Frischkäse vegan ins Regal packen, wenn es den einfach schon in Top-Qualität gibt und sich wieder auf das zu fokussieren, wo wirklich Handlungsbedarf ist und wo Menschen draußen dankbar sind, wenn da jemand um die Ecke kommt und das vielleicht nochmal perfektionistischer, besser für sie löst.
Ja, total. Und dieser Benefit, der erste vegane Mozzarella, der Fäden zieht, das ist ja auch so, also so ein unglaubliches Asset und überhaupt so gut den Markt zu kennen und auch so gut den Wettbewerb zu kennen, dass man eben sagt, okay, alle anderen veganen Produkte sind vielleicht geschmacklich okay, aber dieses Schmelzverhalten, dieses Fädenziehen, das, was ja auch den Käse als solches sozusagen ausmacht, was dem Käse seine DNA quasi gibt, das finde ich ist ganz beeindruckend und auch das ist ja wieder eine Form von Exzellenz, halt sein Produkt und seinen Markt und die verschiedenen Use Cases einfach so gut zu kennen und ich finde auch das haben wir nochmal schön rausgearbeitet, das ist halt nichts, was du mal eben herausfindest, diese Insights.
Nein, überhaupt nicht und auch da, ne, das hatten wir ja auch im Podcast schon erwähnt, das über Jahre zu perfektionieren und sich die Zeit zu geben und trotzdem aber nicht zu sagen, ich fange erst dann an, wenn es perfekt ist, sondern ich fange jetzt schon an und weiß aber, das wird eine Lebensaufgabe vielleicht auch. Ne?
Ja, finde ich genau. Und einfach auf der Reise quasi immer weiter zu lernen, neugierig zu bleiben, hungrig zu bleiben, im besten Worte sozusagen und trotzdem einfach schon ein Produkt zu launchen und nicht im stillen Kämmerlein in der Produktentwicklung zu versauern.
Mhm. Exakt, sehe ich ganz genauso. Ja, wirklich schön. Toller Podcast-Case wieder, finde ich richtig gut. Und wenn du vor allem da draußen bist und deine Idee perfektionieren möchtest oder überhaupt noch keine Idee hast, haben wir ja ganz tolle Online-Kurse für dich und dann kannst du auch direkt starten, entweder über von null auf Gründer, wenn du noch keine Idee hast oder du hast schon eine Idee und möchtest sie wirklich nochmal perfektionieren, optimieren, einen guten Fundament geben, dann haben wir ja auch den Positionierungs-Online-Kurs für dich für mehr Markenstrahlkraft und ja, da können wir dir nur die Tür öffnen und sagen, leg los, fang an und wir freuen uns, dich gegebenenfalls auf deiner ersten Food-Idee zu begleiten.
In diesem Sinne, wir freuen uns auf dich und hab eine gute Zeit.
Tschüss.
Sehr gut, dass du das nochmal gesagt hast.
Ja, lag jetzt ja irgendwie auch noch.
Total.